Das lange Warten für McLaren hat ein Ende. Zum ersten Mal seit 1998 hat das Traditionsteam aus Woking den WM-Titel bei den Herstellern gewonnen. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge Formel Schmidt eines aktuellen Grand Prix-Wochenendes. Schmidti, McLaren hat's gemacht. Das war dann doch zu erwarten, oder?
War zu erwarten und es war auch verdient. Wenn man sich die Saison anschaut, dann war McLaren schon das konstanteste Team. Ab dem Grand Prix von Miami, wo dieses Upgrade kam, das das Auto ja verwandelt hat, vom viertbesten ins beste Auto, waren sie eigentlich immer mit dabei, hatten nie einen richtigen Durchhänger, so wie Ferrari zum Beispiel oder Mercedes oder Red Bull gar. Und im Endeffekt muss man wirklich sagen, McLaren hatte das beste Auto und ist deshalb auch zu Recht Konstrukteursweltmeister geworden.
Andreas Seller hatte uns am Samstag noch erzählt, erst abwarten, was alles passiert. Wir wollen erstmal das Ding nach Hause fahren, bevor ich dir Glückwünsche entgegennehme. Er ist ein gebranntes Kind. Wir hatten es schon kurz. 2010 hat er mit Alonso den WM-Titel in Abu Dhabi verloren. Und gestern, da ging es auch gleich gut los, weil Max Verstappen hat in der ersten Kurve mal wieder eine Idee gehabt, sozusagen.
Ja, es war natürlich klar, dadurch, dass Max Verstappen auf dem vierten Startplatz stand, der hatte nichts zu verlieren. Ja, und vor ihm standen die WM-Kandidaten. Zwei McLaren, Carlos Sainz. Und er wusste natürlich ganz genau, dass von denen keiner ein großes Risiko eingeht. Er hat ein bisschen die Rechnung ohne Oscar Piastri gemacht. Das ist keiner, der wie Norris zurückzieht, auch keiner wie Carlos Sainz. Der hält da drauf. Und um ehrlich zu sein, Piastri hat ihn auch, glaube ich, gar nicht so mehr erwartet. Er kam ja erst im letzten Augenblick da innen rein. Und die Kollision fand ja nicht ganz, ganz innen statt, sondern schon ein bisschen weiter in der Mitte der Kurve dann. Also insofern war das nicht besonders klug von Max Verstappen, um ehrlich zu sein, aber er hat McLaren da schon ein bisschen in die Bredouille gebracht. Also im Endeffekt hatten sie dann nur noch ein Auto. Okay, Lando Norris hat den Start-Ziel-Sieg gefeiert, aber wenn da irgendwas passiert wäre, ein schlechter Boxenstopp, man verzockt sich irgendwie in der Strategie, ein technisches Problem wäre Ferrari Konstrukteursweltmeister gewesen, weil sie ja dann mit Leclerc auch noch eine Absicherung auf Platz 3 hat.
Ja, Max Verstappen ist ganz innen gefahren. Ich war nach dem Rennen kurz bei Dr. Helmut Marko. Er meinte, er hätte nirgendwo anders mehr hingekonnt in dem Fall mit Piastri. Und er meinte zu mir, ja, man hätte vielleicht auch andere Maßstäbe anlegen können, weil er hat eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, Max Verstappen. Oscar Piastri meinte, ein bisschen lakonisch am Funk, ja, das war weltmeisterwürdig. Max Verstappen hat aus seiner Sicht zurecht getobt. Er hat gesagt, ja, das nächste Mal sollen sie mir gleich 20 Sekunden geben, die dummen Idioten. Findest du das ein bisschen zu viel, die Strafe auch und seine Aussage danach? Oder meinst du, das passiert in der Emotion, er wollte ihn ja nicht abschießen?
Nee, also erstmal, ich glaube, Max Verstappen hätte sich da schon noch rausziehen können. Er hätte halt vom Gas gehen müssen. Es musste ihm klar sein, dass der Piastri, also die können nicht immer nachgeben, die Leute. Und wenn er ein bisschen früher vom Gas geht, dann kommt er auch innen durch die Kurve durch. Ich fand die 10 Sekunden auch hart. Wobei man sagen muss, 10 Sekunden, das ist die übliche Strafe heute. Die Fahrer wollten ja härteren Strafen. Aber normalerweise wird in der Startrunde das Ganze ein bisschen toleranter gesehen, weil da ist so viel los. Da sind so viele Autos um einen rum. Gerade in der ersten Kurve, da hätte man das vielleicht auch durchgehen lassen können. Auf der anderen Seite, aus Sicht von McLaren, muss man sagen, ja, wenn ihm das den WM-Titel gekostet hätte, die Nummer, wäre es dann schon hart gewesen, wenn der Verstappen ohne Schlaufe davon kommt.
Ja, Max Verstappen war auch vor dem Wochenende schon in aller Munde, denn da gab es nochmal Nachschlag im Kampf mit George Russell neben der Strecke, muss man sagen. Kannst du da uns nochmal kurz mitnehmen, was da so passiert ist? Am Donnerstag war ja eine Medienrunde bei George Russell, die selten gesehen mit der Intensität.
Ja, also ich meine, es ging nach wie vor um diese Szene in der Qualifikation zum Grand Prix von Katar, als Verstappen im Q3 dann Russell in einer Vorbereitungsrunde im Weg stand. Verstappen wurde ja dann bestraft. Er musste einen Startplatz zurück. Die Pole Position hat er verloren an Russell. Und er hatte das Gefühl, und das hat er auch nochmal ausgedrückt, dass Russell vor den Sportkommissaren gelogen hätte, es quasi so hingestellt hätte, als wäre das alles Absicht gewesen von Verstappen. Ich habe mal Ron Meadows, den Teammanager von Mercedes, gefragt und auch einen von diesen Sportkommissaren, die da anwesend waren, was dem Russell eigentlich wirklich gesagt hat. Und er hat halt zwei Punkte vorgebracht. Zum einen, dass Verstappen da in Katar 18,5 Sekunden von seiner Delta-Zeit weg war, dass es für ihn gar keinen Grund gab, langsam zu fahren. Er hätte eher schnell fahren müssen, damit er in dieser Delta-Zeit bleibt. Er selber lag auch so an der Kante der Delta-Zeit, musste also Gas geben. Das war der eine Umstand. Der andere sagt da, er ist deutlich zu langsam gefahren und das auf der Rennlinie. Das impliziert natürlich so ein bisschen, dass Verstappen dass Verstappen der Meinung war, Russell hat ihm quasi unterstellt, er ist ja absichtlich auf der Rennlinie rumgekundelt. Ich glaube, da hat er vielleicht ein bisschen viel hineininterpretiert. Man muss noch einmal sagen, es ist ganz klar, dass jeder Fahrer in so eine Verhandlung mit dem Ziel geht, mit der Absicht geht, das Optimum, das perfekte für ihn rauszuholen. Egal, ob er sich jetzt verteidigen muss vor den Sportkommissaren oder ob er quasi den Kläger spielt. Und umgekehrt wäre das genauso gewesen. Und natürlich geht der Russell da nicht unvorbereitet rein. Das Team munitioniert ihn vorher mit dem besten Argument. Russell kann gar nicht wissen, dass Verstappen 18,55 von seiner Delta-Zeit entfernt war. Also das ist klar, dass ihm das Mercedes gesagt hat. Andersrum wird natürlich auch Verstappen von Red Bull gebrieft, bevor sowas oder so. Also insofern, über das muss er sich jetzt nicht beklagen. Und Russell hat dann eben zurückgeschlagen. Er hat gesagt, Verstappen hat ja auch den Norris da hingehängt. Verstappen hat dann überhaupt nicht, das war ja nur eine Frage, also das war schon ein bisschen mehr als eine Frage. Der wollte natürlich, dass der Norris da bestraft wird. Und Norris ist ja auch zu Recht bestraft worden, um das mal so zu sagen. Während bei Verstappen kann man schon geteilter Meinung sein bei dieser Nummer. Dann hat Russell natürlich ein bisschen weiter ausgeholt und hat gesagt, der Max war, der hatte so eine Wut, dass er ihm gleich beim Start einen Unfall angedroht hat. Ich stecke dich da in die Mauer, wenn es nötig sein wird. Und das ging halt dann von Hundertsten ins Tausendste. Dann wurde auch nochmal der WM-Titel, die WM-Vergabe 2021 aufgerollt, dass der Lewis ja eigentlich der wahre Weltmeister damals war und dass es ein echter Gentleman ist, zu dem man aufschauen kann. Und beim Verstappen muss man wirklich Angst haben, dass er sein Vorhaben oder seine Drohung zumindest mal wahr hat. Also es gab ein Wort das andere, aber man muss sagen, gleich einen Tag später ist die Nummer eingeschlafen. Also ich glaube, beide Fahrer haben dann vom Team gesagt, genug ist genug. Sonst geht das nämlich hin und her, wird nicht besser. Verstappen hat ja dann am Tag drauf die Meldung hinterhergeschoben, dass er Vater wird. Das hat das Ganze auch ein bisschen beruhigt. Dann war der Fokus wieder woanders. Und Russell hat dann auch nicht mehr nachgelegt. Also insofern, ich glaube, die Aktion ist jetzt beigelegt. Die beiden werden nie Freunde werden. Das waren sie vorher übrigens auch nicht. Ja. Also ich glaube, das hat mit dazu geholfen. Wenn die Nummer zwischen Norris und Verstappen gelaufen wäre, wäre das sicher ein bisschen ziviler abgegangen.
Max Verstappen hat, du hast gerade gesagt, verkündet, dass er Vater wird. Da war dann auch noch ein Spruch nach dem Rennen dabei, jetzt hier in Abu Dhabi. Da meinte er, wegen der Strafe jetzt im Rennen, ich sollte schauen, dass ich 12 Strafpunkte bekomme, weil dann kann ich in den Elternschutz oder in die Elternzeit sozusagen gehen. Also da ist einer schon, trotz WM-Titel, trotz einer fahrerisch klassen Saison, bisschen angefressen, was da die letzten Rennen gelaufen ist.
Ja, er war auch angefressen, weil ihm das Team ist ja gar nicht gesagt hat. Ja. Er ist einfach gefahren und dachte, na, da passiert nichts und merkt dann erst beim Boxenstopp, dass sie ihm da 10 Sekunden draufgeben. Ich glaube, das Team hat's mit Absicht gemacht, damit er nicht am Funk wieder rumwütet und sich da eine Strafe einhandelt. Man muss da eben zurzeit extrem vorsichtig sein. Ich glaube, es war auch ein Grund, warum die Verstappenseite eher dazu bereit war, die Sache mit Russell stillzulegen, weil die Nummer mit dem, ich steck dich da in die Wand, die hätte Konsequenzen haben können. Man weiß bei diesem Präsidenten nie, was ihm als nächstes einfällt. Und wenn er gerade mal einen Zorn vielleicht auf Verstappen hat, dann kriegt er da vielleicht eine Strafe. Also ich glaube, das war auch mit dem Grund, warum die Sache jetzt eingeschlafen ist.
Da macht man einen Haken an die Red Bull-Sache. Kommen dann nochmal zu Ferrari. Die haben hier am Wochenende 21 Punkte Rückstand mitgebracht. Am Ende in der WM sind es 14 weniger als McLaren. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn sie mal Mercedes oder Red Bull dann schlagen, ist dann wieder ein anderes Team da. Also sie schaffen es nicht, dann mal den Titel einzufahren, obwohl sie in der zweiten Saisonhälfte konstant gepunktet haben. Etwas höher hat ja zu uns auch gesagt, da im Sommer, da haben wir den Titel verloren und nicht jetzt am Freitag mit dem Batteriewechsel bei Leclerc.
Ja, also Ferrari war ganz klar das Team, das beste Team nach der Sommerpause, das weiß ich schon an den Punkten belegen, obwohl sie eigentlich den Sieg in Baku hergeschickt haben, also das hätten sie gewinnen müssen.
Dann wären sie Weltmeister.
Ja, und sie hätten auch in Singapur viel besser abschneiden müssen. Da war der Crash von Carlos Sainz, dann Leclerc ist wie jetzt auch im Qualifying jenseits der Streckenlimits gewesen. Die Runde wurde ihm da abgezogen, waren da glaube ich nur 9. und 10. in der Startaufstellung und da geht natürlich in Singapur auch mit vielleicht dem besten Auto dort nicht viel, sind dann halt irgendwie zwischen Platz 5 und 7 oder 8 verhungert, haben Punkte hergeschenkt. Es hat ihn sicher gekostet, aber ich bin da mit Kretwas hier einer Meinung. Der Killer war das Sommerloch, sagen wir es mal so. Sie sind als Favorit auf dem Papier nach Montreal gefahren, kam dort mit 0 Punkten zurück. Das hatte andere Gründe. Im einen Fall Sainz war es ein Unfall mit Albon. im Fall Leclerc waren es Motorprobleme und da ist auch die erste Batterie kaputt gegangen. Also das war insofern dann schon wegweisend und dann kam eben dieses Upgrade in Barcelona, der Unterboden, der nicht funktioniert hat, das bauen sie mal plötzlich zurück. Dann hat es ein, zwei Rennen gedauert, bis man sich eingestanden hat, ja, das ist ein Problem. Sainz hat ja auch gesagt, er war derjenige, der am lautesten gerufen hat, Leute, es ist Bouncing wieder da. Die Ingenieure wollten es gar nicht glauben, weil das eigentlich, man hatte gedacht, das hat man im Griff, aber man hat das nie im Griff bei diesen Autos. Und dann kam quasi eine Zwischenlösung, dieser Kompromiss, der auch wieder drei, vier Rennen lang am Auto war, der schon besser war, aber eben nicht gut genug. Und erst nach der Sommerpause kam eben dann die richtige Lösung. Also insofern haben sie wirklich die WM in dieser Phase der Saison verloren.
Schlagen wir die Brücke zum nächstjährigen Ferrari-Piloten Lewis Hamilton. Schmidi, du kennst Lewis schon, seitdem er in der Formel 1 fährt. Das ist eine wirklich lange Zeit jetzt auch bei Mercedes gewesen, 12 Jahre. Er hatte ein gemischtes Wochenende. Aus einer Märchensicht hat er nochmal am Sonntag ein starkes Rennen gezeigt, ist gut nach vorne gekommen. Ich frag dich jetzt, wäre da das Podium drin gewesen oder vielleicht sogar ein Sieg?
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Wochenende hat eigentlich gepasst so zu den letzten 3 Jahren. Diese Geschichte Lewis Hamilton Mercedes. Es waren ja nicht die besten Jahre, sind wir mal ehrlich. Es sind dann im Endeffekt auch nur die beiden Siege in diesem Jahr.
Einer war nach grüner Tisch, müssen wir auch
sagen. Genau, ja, zustande gekommen. Lewis Hamilton steht ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit diesen Autos, weil es eben sehr, sehr schwierig ist, gleichzeitig zu bremsen und einzulenken. Kevin Magnussen hatte das gleiche Problem. Vermutlich auch Daniel Ricciardo und vielleicht auch Sergio Perez. Das ist eben die ältere Fahrergeneration, die sich sehr, sehr schwer tut, dann da umzustellen. Die Jungen haben da ein bisschen weniger Probleme. Die sind ja auch dauernd im Simulator, also im Heimsimulator und üben das. Und das hat Lewis Hamilton schon ein bisschen in den Zahn gezogen. Man hat das in den letzten 3 Jahren gemerkt, dass das nagt an ihm. Und wenn es dann nicht läuft, dann ist er auch mal patzig geworden. Und es war ja manchmal so unterschwellig dieses Jahr zu spüren, naja, ich bin der Fahrer, der geht, die schauen da vielleicht ein bisschen mehr auf den Rassel. Er hat sich da am Donnerstag eigentlich gleich entschuldigt, hat gesagt, Leute, ihr habt in diesem Jahr das Schlechteste und das Beste in mir gesehen. Und bei dem Schlechtesten, das habe ich nicht immer perfekt gemanagt. Er hat sich da ein bisschen entschuldigt und er sagt, das wird ihm in Zukunft eine Lehre sein. Aber das letzte Wochenende, wie du schon gesagt hast, das war eine Achterbahnfahrt. In der Qualifikation, er hatte den Speed locker fürs Q3. Ausnahmsweise, man hat ein Auto gehabt, das in den ersten, zweiten, dritten Training ihm gepasst hat. Die Balance hat gestimmt, er war ständig schneller als George Russell und dann fliegt er im Q1 raus. Warum? Mercedes hat zu lange gepokert oder zu hoch gepokert und hat ewig gewartet, die beiden Autos rauszuschicken. Es war gar keine Not, das zu tun, weil beide hatten den Speed, um mal locker zumindest ins Q2 zu kommen. Dann kam natürlich eins zum anderen. Alonso hat da ewig gebummelt beim Rausfahren. Das hat eine 14-Sekunden-Lücke geschafft. Dann waren die ja schon mal froh, dass sie überhaupt die Vorbereitungsrunde noch innerhalb der Zielflagge durchgekriegt haben. Bei Lewis Hamilton waren es 5 Sekunden. Das heißt, die Vorbereitung war schon mal im Eimer für die Reifen. Die Runde war sicher nicht optimal, aber bis Kurve 14 war er zumindest auf Kurs. Er war so schnell wie Russell, der dann auch weitergekommen ist. Und dann hat er das Riesenpech. Kevin Magnussen ist da im Weg. Das heißt, er ist nicht im Weg, er will aus dem Weg. Er hat wirklich alles probiert an diesem Engpass. Das ist auch die dümmste Stelle, wo es passieren kann, die engste Stelle. Er fährt ganz, ganz, ganz innen und biegt dann um die Ecke. Und da ist so ein Poller, den überfährt er. Der Poller fliegt Hamilton in den Weg. Und die letzten 800 Meter vorher da mit diesem Poller da zwischen Vorderachse und Seitenpfosten, dann war natürlich die Runde im Eimer. Und dem Magnussen kann man keinen Vorwurf machen. Wo sollte er da noch hin? Der war da ganz innen. Er selber hat sich ja geschadet, denn er hat den Poller abgekriegt, er musste dann ganz, ganz innen über den Körper, hat sich dabei den Unterboden beschädigt und ist selber dann eine K.O.-Runde weiter, ist in Q2 rausgeflogen. Also Riesenpech. Lewis Hamilton, Startplatz 16. Aber wir haben das ein paar Mal schon erlebt. Er kann auch von da was machen. Er hat quasi wieder seinen Kampfgeist gezeigt. War ja auch schon in Las Vegas so, von Platz 10 auf 2, diesmal von 16 auf 4. Wenn man sich auch mal die Rundzeiten anschaut, dann muss man sagen, wenn Lewis Hamilton in den ersten 2 Startperren startet, dann hat er da eine Chance 100%ig aufs Podium. Dann tut er vielleicht sogar dem Norris weh, weil er ist im Medium-Reifen. Zum Schluss ist er 7 Sekunden schneller gewesen als Norris. Jetzt kann man sagen, ja, okay, Medium gegen Hard. Aber Hamilton muss ja auch 3 Autos überholen in diesem zweiten Stint. Das ist das eine, war also mehr im Verkehr gesteckt als Norris, der die perfekten Bedingungen vorne hatte. Und er hat auf dem harten Reif, nachdem er ab Runde 16 endlich freie Fahrt hatte, bis Runde 26, also im Boxenstopp von Norris, hat er nur 3 Sekunden verloren gegenüber einem Norris, der dann auf Medium-Reifen war. Also er war schon schnell. Sieg ist vielleicht ein bisschen vermessen, aber Podium 100%.
Ja, und das letzte Überholmanöver seiner Mercedes-Karriere hat er dann in der letzten Runde gemacht. Vor 3 Jahren hat er in der letzten Runde den WM-Titel an Max Verstappen verloren. Du hast es vorhin nochmal angesprochen, dass da nochmal ein paar Spitzen geflogen sind an das WM-Finale damals. Und dieses Überholmanöver mit George Russell, das ist nämlich wirklich spannend. Beide hatten 685 Punkte in ihrer Mercedes-Zeit. Also es hieß, wer vor dem anderen ins Ziel kommt, hat ihn sozusagen über 3 Jahre geschlagen.
Ja.
Außenrum hat der Lewis ihn dann überholt. Glaubst du, George Russell hat das gewusst? Sonst hätte er ihn vielleicht nicht vorbeigelassen.
Nee, ich glaube, der hat noch nichts gewusst und der Hamilton schon mal gleich gar nicht. Weil Zahlen sind also nicht seine Stärke. Und ich glaube, der Rassen hat es ihm jetzt nicht schwer gemacht. Der wusste ja, was es da geht. Man wollte den Lewis würdig verabschieden und er hat sich auch würdig verabschiedet mit einem sehr, sehr guten Rennen. Und ob der Russell jetzt der Vierter oder Fünfter wird, er wäre so oder so in der WM-Wertung 2024 vor dem Hamilton gewesen, ist er ja auch. Also insofern konnte, glaube ich, Russell mit diesem kleinen Geschenk an ihn leben. Er wusste ganz genau, wenn er da dagegen hält und es kracht, das wäre der Super-GAU gewesen. Also hat es ihm dann jetzt nicht allzu schwer gemacht, ne? Würde ich jetzt mal sagen.
Wir haben viel über Lewis Hamilton hier ans Wochenende berichtet. Du auch. Ja, jetzt ist die Mercedes-Zeit vorbei. Er war sehr emotional. Schon am Donnerstag nach dem Rennen gab es dann auch Liebesbekundungen. Wir würden sagen, wir kaufen das dem Team ab und auch ihm nach so einer langen Zeit. Ferrari hast du beschrieben, das ist noch keine Romanze. Es ist eher ein Seitensprung, weil Mercedes seine Familie ist. Wieso siehst du das so? Weil Ferrari ist ja was ganz Emotionales auch.
Ja, schon, aber ich meine, wie gesagt, er war 12 Jahre bei diesem Team. Das ist die längste Zeit, die ein Fahrer mit einem Team verbracht hat. Natürlich auch die erfolgreichste. Er ist nie einen anderen Motor gefahren als einen Mercedes-Motor. Da bleibt natürlich was hängen. Und er hat ja dann auch gestern in seinen Abschiedsworten gesagt, Leute, ich bin nicht weg. Ich bin nur woanders. Fahre gegen euch, aber ich werde immer Teil eurer Familie sein. Also ich glaube, Ferrari ist halt so zum Ende seiner Karriere. Das ist jetzt noch das Sahnehäubchen. Und das gibt er sich jetzt nochmal. Das Problem von Lewis Hamilton wird sein, er wird diese Aversion gegen diese Autos und diese Probleme, die er mit diesen Autos hat, mit zu Ferrari tragen. Jetzt kann er natürlich hoffen, der Ferrari ist ein gutmütigeres Auto, zumindest mal in diesem Jahr, berechenbarer, dass ihn das da nicht so stört. Ja. Aber wenn es ihn stören sollte, dann wird es bei ihm auch hart, weil er muss natürlich bei Ferrari irgendwann Leistung zeigen. Damals bei Mercedes, die erste Saison war ein Sieg, das war in Ordnung, aber da war Mercedes auch noch nicht das Weltmeisterteam. Das begann dann erst 2014. Jetzt bei Ferrari wird man ihm sicher nicht so eine lange Eingewöhnungszeit zugestehen. Wenn die Tifosi, die erwarten schon einiges von ihrem Lewis dann. Das sind riesige Erwartungen. Also ich meine, Hamilton bei Ferrari ist natürlich schon die Übernummer. Und ich kann mir vorstellen, schon allein bei der Präsentation des Autos nächstes Jahr in Fiorano, da werden sie die Tifosi natürlich hinlassen. Die Tribünen werden voll sein. Die Leute werden an den Zäunen stehen, einfach um das mal zu sehen. Und dann hat er natürlich mit Charles Leclerc einen Team verlegen, der nicht einfacher ist als George Russell. Und der, im Gegensatz zu Hamilton, das Team in- und auswendig.
Und Italienisch kann?
Ja, auch das noch.
Und gestern von Platz 19 auf 3 vorgefahren, ist wirklich eins seiner besten Rennen dieser
Ja.
Saison, obwohl er Monaco gewonnen hat und in Austin fehlerlos vor. Also da kann man nur den Hut aufziehen.
Ja, er hat ja natürlich diese super erste Runde.
Ja,
Weltklasse.
Weltklasse.
Er war gleich Achter. Er hat es ja selber nicht geglaubt. Das Team hat ihm gesagt, du bist Achter. Da sagt er nur, wo.
Außenrum an allen vorbei, weil Hamilton innen anstand. Also clever gemacht vom Ferrari-Fahrer. Kommen wir zu einem Kundenteam von Ferrari. Haas hat den Kampf um Platz 6 gegen Alpine knapp verloren. Wobei, ich würde mal sagen, nicht gegen Alpine, sondern gegen Pierre Gasly.
Ja, also Doohan konnte da nicht viel dazu beitragen, aber das war zu erwarten als Rookie. Ich meine, das war natürlich schon eine Schnapsidee, den da reinzusetzen. Das hatte vielleicht auch ganz andere Gründe, gerade wenn es um Platz 6 geht. Aber Gasly ist jetzt wirklich in der zweiten Saisonhälfte zumindest richtig super Rennen gefahren. Das war nicht nur Brasilien, wo er Dritter wurde, das war schon in Katar, wo er dann auf den fünften Platz fuhr. Natürlich mit Hilfe des Safety Cars, aber muss diese Geschenke nutzen. Und jetzt auch wieder, er hat sich zwar eigentlich hinter Nico Hülkenberg qualifiziert. Durch die Strafe für Nico kam er nach vorne, aber er hat dann den Druck standgehalten. Und Nico hat wirklich Druck gemacht. Das ganze Rennen war immer so im Dunstkreis von 1 bis 3 Sekunden. Und Gasly hat keinen Fehler gemacht, hat das Rennen nach Hause gefahren, hat gewusst, wenn ich vor Hülkenberg ins Ziel komme, dann sind wir eigentlich durch. Die größte Gefahr war eigentlich auch der Magnussen, der ja ähnlich wie Leclerc einen Superstart hatte. Der war da plötzlich Siebter, glaube ich, nach der ersten Runde. Da wurde es dann natürlich Alpine eng, aber Magnussen konnte das nicht halten. Da kamen natürlich die schnellen Leute dann von hinten. Und dann hat er auch richtig Pech gehabt, wurde da von Bottas abgeschossen. Also war nicht sein Wochenende. trotzdem, also Alpine kannst du vielleicht Gasly danken, dass das im Endeffekt der sechste Platz wurde.
Ah ja, Mazzu war gar nicht so enttäuscht am Ende in der Medienrunde, sondern meinte, ja, wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, wir wären Siebter, dann hätten wir das alle unterschrieben. Also Haas hat jetzt, glaube ich, 58 Punkte gemacht, wenn ich richtig liege. Wenn wir gucken, wo sie in den letzten Jahren waren, dann war das schon eine bockstarke Saison. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte haben sie das erste Mal seit Jahren eigentlich geschafft, mit den Upgrades Fortschritte zu machen, nicht abzufallen.
Also ich schließe mich da der Meinung von Nico Hülkenberg an, der schon vor dem Ende oder vor dem Wochenende gesagt hat, eigentlich haben wir schon gewonnen, egal was dabei rauskommt, weil wenn man bedenkt, wo Haas im letzten Jahr war, die wussten vor dem Rennen, es geht nur rückwärts und die werden sicher nicht viel Punkte fahren, egal wie gut das Trainingsergebnis war. Und Ayao Komatsu haben vor dem Rennen auch gesagt, eigentlich haben wir nicht beim Müll begonnen, sondern bei minus 200 und sind jetzt Siebter. Das ist schon eine Leistung. Auf der anderen Seite waren sie natürlich schon ein bisschen traurig, weil sie waren das konstante Team, sagen wir mal ehrlich, über die gesamte Saison waren sie eigentlich besser als Alpine. Ja, Alpine kam dann eben erst mit dem letzten Upgrade in Austin, da ging es nochmal richtig voran. Dann haben sie glückliche Fügungen im Rennen für sich genutzt. Das ist auch okay so. Und da sagt Komatsu, Leute, gut ab. Die Nummer in Brasilien mit den beiden Podestplätzen, das haben die sich rausgefahren. Das ist nicht irgendwo vom Himmel gefallen. Der Boxenstopp kam vielleicht vom Himmel, aber den musst du auch nutzen. Und die haben keine Fehler gemacht. Andere sind abgeflogen, andere haben irgendwelche anderen Probleme gehabt. Die sind auf Platz 2 und 3 gefahren, haben jetzt mal den Hut vorziehen. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal wirklich die Konstanz anschauen, war der Haas das bessere Auto.
Eine gute Saison hat Sergio Perez erlebt. Am Ende sollten wir auch noch kurz über den Mexikaner sprechen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er in den ersten fünf Rennen 85 Punkte geholt hat. In den letzten 19 67. Wir standen kurz bei Red Bull. Da fiel der Satz von Christian Horner erst zu seinen eigenen Schlüssel bekommen. Schmidi, wie sieht's jetzt aus?
Ja, also die Nummer ist durch. Er wird gehen. Wir müssen ja auch noch ganz kurz nach dem Rennen mit Harris unterhalten. Und dann hat er eigentlich durchführen lassen, ich nehme jetzt ein Jahr Auszeit. Also er geht, will nicht für immer gehen, er will zurückkommen. Endgültig entschieden wird es jetzt auf der Vorstandssitzung in Dubai. Die Thais, also die Mehrheitsbesitzer von Red Bull, haben ja ihr Hauptquartier in Dubai. Das wird jetzt heute entschieden. Ich glaube, vielleicht Mitte der Woche dann auch bekannt gegeben. Es geht zum Schluss eigentlich nur noch darum, was macht man mit dem Privatsponsoren? Ja. Es ist klar, dass sie ihn ausbezahlen müssen, also sein Gehalt bezahlen müssen, obwohl er nicht fährt. Es ist klar, dass sie die mexikanischen Sponsoren verlieren. Aber er wollte eigentlich auch noch eine Entschädigung für die ganzen Privatsponsoren, die er hat, die viele ja gar nicht kennen, die natürlich nur in Mexiko auftauchen, aber die dann auch wahrscheinlich den Vertrag mit Perez beenden werden, weil wenn er nicht fährt, ist er für sie ist nicht so wertvoll. Er wird vielleicht ein paar schon noch behalten. Und da wollte er natürlich eine Entschädigung dafür. Und da hat Herr Brühl gesagt, nee, das geht zu weit. Wegen dir sind wir nicht Erster geworden, sondern Dritter. Das kostet uns in der Konstrukteurs-WM, in der Ausschüttung um die 30 Millionen. Also das ist mehr als Kompensation. Und ich glaube, da hat er dann zum Schluss auch ein Einsehen gehabt. Weil es wäre vielleicht für ihn, ich glaube, inzwischen weiß er es wäre vielleicht besser gewesen, er hätte den Vertrag nicht verlängert, hätte schon im Juni geschaut, ob er irgendwo unterkommt. Und ich glaube, da hätte es auch noch Möglichkeiten gegeben. Und im Endeffekt muss er jetzt also einen neuen Anlauf nehmen, keine Ahnung, Cadillac, wen auch immer, wo noch ein Platz frei wird, 2026. Er ist kein so schlechter Rennfahrer, wie er sich da präsentiert hat. Diesmal war er im Q3 wenigstens. Pech gehabt, Bottas hat ihn abgeschossen, da kann er diesmal nichts dafür, ausnahmsweise. Also es ist auch nicht immer gut gelaufen zum Schluss für ihn. Ja, ich würde sagen, er war eine tragische Figur und ich habe ihm dann noch gesagt, pass auf, ich glaube, in einem Jahr wird Red Bull genauso gehen wie heute. Egal, wer sich da reinsetzt, der wird gegen Max Verstappen keine Chance haben. Am Anfang wird vielleicht noch die Euphorie die Abstände ein bisschen nivellieren, 2-3 Zehntel. Aber wenn dann der Frust kommt, dass du gegen diesen Max Verstappen nicht gewinnen kann, weil er einfach ein Ausnahmetalent ist, weil er mit jedem Auto zurechtkommt, auch wenn es schlecht ist, er überfährt, hat dann irgendwann mal die Probleme. Das kann der Lawson nicht lösen, das kann der Tsunoda nicht lösen. Wie gesagt, am Anfang gibt es vielleicht das eine oder andere Highlight, weil da sind die natürlich noch heiß. Und der Cup auch vielleicht mal das eine oder andere, was dann aber, wenn der Kopf einsetzt, nicht mehr klappt.
Du hast ja auch mit Martin Brundle gesprochen, wer hat es dir ja auch gesagt, dass das dann sich einbrennt bei so einem Rennfahrer, weil ihm war das damals 1992.
Genau, gegen Michael Schumacher. Irgendwann denkt man, naja, und es liegt an dem Grund, und da gibt's noch, da hatte ich vielleicht ein schlechteres Auto und da habe ich die Kurve nicht so richtig erwischt, aber irgendwann nach dem 7., 8. Mal schaut man sich die Telemetriedaten an oder die GPS-Daten und sieht dann, was der kann, kann ich nicht. Der fährt in der Kurve einfach zu schnell für mich. Und das ist dann der Moment, wo man stark sein muss, wo man sich selber sagen muss, entweder mache ich was anderes in einem anderen Team, das müssen wir von diesem Druck erlösen, gegen einen zu fahren, den man nicht schlagen kann.
Verlieren wir dann auch den Mexiko-Grand Prix?
Ja, ich würde sagen, die werden sicher nicht verlängern. Also nicht bevor da die Zukunft abgesichert ist von Perez. Und der Vertrag, der läuft, glaube ich, wenn ich die Rechte für mir bin, 26 aus oder so, oder sogar 25. Die werden das abwarten. Ähnlich wie Zandvoort. Zandvoort hat die Reißleine gezogen, weil sie Angst haben, dass Max Verstappen vielleicht mit Ende des Vertrages 2028 aufhört. Und ohne Verstappen kommt da kein Mensch. Also dann sind die zurück auf 20.000, 30.000 Zuschauer. Damit trägt sich der Grand Prix nicht.
Ja, und China hat keinen Fahrer mehr und hat trotzdem bis 2030 verlängert. Wir würden lieber in Zandvoort und in Mexiko fahren. Aber die Formel 1 ist kein Wunschkonzert, das war sie noch nie. Das war die letzte Folge von dem aktuellen Grand Prix-Wochenende. Wir waren hier im sonnigen Abu Dhabi, wir hatten jetzt hier fast 30 Grad die letzten Tage. In Deutschland war es ein bisschen frischer. Wollen uns aber auch jetzt zurück zu dürfen. Schmidi, du hast 22 Rennen gemacht. Christian Horner hat es gestern nochmal gesagt, er hat es hochgerechnet, wenn die Journalisten bei jedem Rennen waren mit 8 Stunden am Tag, dann hättest du 34 Tage durchgearbeitet. Ich glaube, du toppst es noch, da sind wir eher wahrscheinlich bei fast 40. Also jetzt reicht es dann auch.
Ich glaube, da hat er ein bisschen falsch gerechnet, Christian Horner, weil allein gestern, wir sind um 2 Uhr morgens ins Hotel zurückgekommen. Ich glaube, viele in der Formel 1 unterschätzen, was eben auch heutzutage mit Internet, mit Print geleistet werden muss. Und das sind viele, viele Stunden, aber ist egal, wir machen sie gerne. Formel 1, geile Rennserie. Und dieses Jahr war sie richtig toll. Und ich glaube, nächstes Jahr wird es noch besser. Ich glaube nicht, dass sich da alle auf einem Niveau stabilisieren. Das wird ein bisschen Fluktuation geben. Wir werden da den einen Sieger sehen, dort den anderen. Und wenn das von Anfang an so ist, dann wird es gigantisch. Sagen wir mal ehrlich. Die Saison hat ein bisschen darunter gelitten, dass der Max Verstappen von den ersten Faktoren 4 gewonnen hat. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es die Hammer-Saison gewesen.
Da hoffen wir darauf. Wir werden uns natürlich auch in der Winterpause wieder melden, haben einige Sachen vorbereitet. Es wird auch noch einen Jahresrückblick geben. Schmidi hat es schon angesprochen. Es war ein spannendes Jahr. Wir bedanken uns bei eurer Treue. Freuen uns, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Servus.